Hi, ich bin Tina und ihr hört eine neue Folge von Natürlich Weiblich, deinem Podcast rund ums Frausein mit allen Themen, die uns so beschäftigen. Echt, ehrlich und ohne Tabus. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Natürlich Weiblich. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich mit euch über ein meiner Meinung nach sehr faszinierendes Thema sprechen, nämlich über die Fruchtbarkeitszeichen im Zyklus. Und ich finde es super faszinierend. Klar, jetzt sagen viele, ja, du bist ja auch eine FP-Beraterin und machst Zyklus-Workshops an den Schulen und du sprichst ja irgendwie ständig über die Fruchtbarkeitszeichen im Zyklus. Ja, das ist richtig. Aber ich finde es auch wirklich faszinierend, was unser Körper da ja jeden Zyklus uns für Signale schickt und was für eine Bereicherung das einfach auch für uns Frauen sein kann, wenn wir diese Signale deuten können. Und deswegen möchte ich mit euch heute über die Fruchtbarkeitszeichen sprechen. Und beginnen möchte ich das Ganze tatsächlich mit der Basaltemperatur. Und die Basaltemperatur ist meiner Meinung nach, was die Fruchtbarkeit angeht, so eher so zweitrangig, würde ich sagen. Aber spielt auch eine entscheidende Rolle. Aber nochmal kurz zum Verständnis. Die Basaltemperatur, das ist quasi die Körpertemperatur, die sich ja über den Tag hin verändert und abhängig ist von den Aktivitäten, die wir einfach machen. Und wenn wir die Basaltemperatur jetzt gerade auch in Bezug auf die symptothermale Methode, also bei der NFP, verwenden, um damit sicher verhüten zu können, dann ist es natürlich ratsam, dass man die Basaltemperatur so misst, dass man sie auch vergleichen kann mit den Werten, die Tag für Tag gemessen werden. Und deswegen ist die beste Zeit, um die Basaltemperatur zu messen, die morgendliche Aufwachtemperatur, noch bevor wir aufstehen. Und die ist nämlich am wenigsten von äußeren Faktoren einfach beeinflusst. Und deswegen können wir die gut miteinander vergleichen. Das heißt, wir messen quasi die Basaltemperaturen direkt nach dem Aufwachen, noch vor dem Aufstehen. Und die Basaltemperatur kann man jetzt ja über den Zyklusverlauf einfach hin aufzeichnen. Und dann wird man feststellen, dass nach dem Eisprung, ja, wenn der Eisprung stattgefunden hat, aus diesem Eibläschen, aus dieser Eihülle, ja, eine Hormondrüse, die Gelbkörperdrüse, entsteht, die unser zweites wichtiges Sexualhormon im Zyklus produziert, und zwar das Progesteron. Und das Progesteron lässt dann nämlich in der zweiten Zyklusphase, in der Lutealphase nach dem Eisprung, unsere Körpertemperatur um 0,2 bis 0,5 Grad ansteigen. Und es ist total faszinierend, wie ich finde, denn den Anstieg kann man nämlich beobachten, indem man eben seine Basaltemperatur täglich aufzeichnet und dokumentiert. Und das Progesteron ist total entscheidend, eben um die Gebärmutterschleimhaut, die ja zuvor schon vom Östrogen aufgebaut wurde, aufrechtzuerhalten. Und es wird zusätzlich werden noch Nährstoffe in die Gebärmutter eingelagert, damit eben die Einnistung, das ist ja quasi der Sinn der ganzen Sache, alles wird perfekt vorbereitet für die Einnistung einer potenziell befruchteten Eizelle. Und ich finde die Tatsache einfach total faszinierend, dass man eben durch die Aufzeichnung der Basaltemperatur eben feststellen kann, ob ein Eisprung stattgefunden hat. Also das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass man nur rückwirkend eben feststellen kann, ob ein Eisprung stattgefunden hat. Man kann quasi nicht vorausschauend sagen, okay, jetzt findet bald der Eisprung statt, sondern durch die Basaltemperatur kann man immer nur rückwirkend darauf schließen, dass der Eisprung stattgefunden hat. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wir während der Eireifungsphase, also während der ersten Zyklusphase, eine niedrigere Körpertemperatur haben und sobald der Eisprung eben stattgefunden hat, die Basaltemperatur ansteigt. Und ja, dieses Phänomen finde ich super, super faszinierend. Und das finde ich ist ein Fruchtbarkeitszeichen, was gerade jetzt natürlich in Bezug auf die NFP und die sichere Verhütung eine entscheidende Rolle spielt. Und deswegen finde ich es eigentlich total spannend. Ein weiteres für mich sehr wichtiges Fruchtbarkeitszeichen im Zyklus ist der Zervixschleim. Und er verändert sich eben im Laufe des Zykluses und gibt total wichtige Hinweise auf unsere aktuelle fruchtbare Phase. Und grundsätzlich möchte ich da erstmal ein bisschen zu erzählen, was überhaupt der Zervixschleim ist. Also der Zervixschleim ist ein Sekret und es wird in der Gebärmutter, im Gebärmutterhals, im Zervix, in den sogenannten Krypten, das sind kleine Drüsen, so kann man sich das vorstellen, gebildet. Und der besteht aus 90% Wasser, unter anderem aber auch aus Zucker, Aminosäuren. Und ja, der Zervixschleim ist quasi, ja, Ausfluss ist nicht der richtige Wort, obwohl ihn viele, viele Leute so bezeichnen, aber es ist einfach ein Sekret, was total wichtig ist und sich eben im Zyklusverlauf in seiner Beschaffenheit verändert. Und ja, was sind denn die Aufgaben vom Zervixschleim? Also es gibt eigentlich vier wichtige Aufgaben. Zum einen die Keime und Krankheitserreger aus der Gebärmutter fernhalten. Also das übernimmt ja zum einen schon unser saures Milieu in der Vagina, aber auch der Zervixschleim sorgt dafür, dass einfach keine Krankheitserreger oder Keime in die Gebärmutter aufsteigen können. Dann neutralisiert er eben den pH-Wert in der Vagina. Eben, wir haben ja üblicherweise das saure Milieu. Und durch den Zervixschleim wird es neutralisiert, damit die Spermien überhaupt eine Chance haben, durch das saure Milieu zu kommen und zu überleben und dann den Weg in Richtung Gebärmutter und Eizelle überhaupt schaffen können. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nahrung und der Transportmittel für die Spermien. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als ob der Zervixschleim so eine Art Zaubertrank ist für die Spermien, und sobald die Spermien damit in Kontakt kommen, haben sie quasi Energie und Power und können den weiten Weg durch die Gebärmutter in Richtung Eileiter zur Eizelle überhaupt schaffen. So erkläre ich das auch immer in unseren Zyklus-Workshops. Und der vierte wichtige Punkt oder die vierte wichtige Aufgabe vom Zervixschleim ist tatsächlich, dass minderwertige oder fehlgebildete Spermien einfach dadurch herausgefiltert werden. Und ja, also der Zervixschleim übernimmt einfach unterschiedliche Aufgaben in verschiedenen Zyklusphasen. Und an den fruchtbaren Tagen im Zyklus verschließt er quasi die Gebärmutter wie so eine Art Pfropf und hält dadurch Keime und Krankheitserreger fern. Und er ist quasi so eine Barriere und wirkt antimikrobakteriell, kann man sich das so vorstellen. Und an fruchtbaren Tagen dagegen neutralisiert der Zervixschleim das saure Milieu, habe ich ja gerade schon erzählt, in der Vagina, damit die Spermien überhaupt direkt den Weg in Richtung Gebärmutter, Eileiter und dann zur Eizelle überhaupt schaffen können. Und ja, also der Zervixschleim verändert sich eben auch im Zyklus, und das ist das mega Schöne, und den kann man beobachten. Und ja, diese wichtige Veränderung des Zervixschleims ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch in der symptothermalen Methode bei NFP, wenn es dann um die sichere Bestimmung der fruchtbaren und unfruchtbaren Zeit im Zyklus geht, spielt er eben während der neben der Basaltemperaturaufzeichnung eigentlich eine ganz, ganz essentielle Rolle. Und man kann sich das grundsätzlich so vorstellen, dass der Zervixschleim im Verlauf des Zyklus quasi den Prozess der Eireifung widerspiegelt. Und je näher es in Richtung Eisprung geht, desto besser, / das heißt fruchtbarer, wird die Qualität des Zervixschleims. Und nach dem Eisprung nimmt dann, so kann man sich das vorstellen, die Qualität des Zervixschleims wieder ab. Er wird auch wieder weniger und kann dann bis zur Periode auch komplett verschwinden. Und es ist super individuell. Es gibt da quasi nicht das eine richtige Zervixschleimmuster, denn der genaue Verlauf oder die genaue Entwicklung ist einfach von Frau zu Frau total unterschiedlich und sehr, sehr individuell. Und nur indem man die eigenen Zervixschleimbeobachtungen mal aufzeichnet und dokumentiert, kann man überhaupt sein eigenes Zervixschleimmuster überhaupt herausfinden und auch feststellen. Und es geht eben bei dieser Zervixschleimbeobachtung immer um die eigene, individuell, persönlich beste Qualität, die im Zyklus einfach auftritt. Und es muss nicht immer zwangsläufig die beste Qualität sein, die es überhaupt gibt. Ja, es kann sich auch durch deutlich minderwertigere Qualität kann es trotzdem den Spermien gelingen, durch die Gebärmutter in Richtung Eileiter und somit zur Eizelle zu gelangen. Und ja, ich sage das auch immer in meinen NFP-Beratungen, die Frauen machen sich da so oft einen ganz großen Kopf bei der Zervixschleimbestimmung und haben da wie so eine Blockade, weil sie irgendwie so ein gewisses Bild vor Augen haben, wie das Zervixschleimmuster zu sein hat. Aber ich sage auch immer, macht euch locker, jeder ist individuell. Es geht jetzt erstmal darum, dein persönliches Zervixschleimmuster herauszufinden. Und es kann eben mega unterschiedlich sein. Und deswegen vertrau da genau auf das, was du wahrnimmst, was du siehst und was du auch beobachtest. Das ist ganz wichtig, auch bei der Zervixschleimbeobachtung. Also, wie sieht jetzt so ein grundsätzlicher Zervixschleimverlauf während des Zyklus aus? Also, nach der Periode produziert der Körper auch teilweise schon Zervixschleim. Der kann auch während der Periode schon teilweise Zervixschleim produzieren. Aber natürlich kann man das meist durch die Periode nicht wirklich wahrnehmen. In einzelnen Fällen kann man schon während der Periode auch ein bisschen Zervixschleim wahrnehmen. Wenn das so ist, dann kann man sich das notieren, muss aber nicht sein. Meistens überlagert natürlich die Periode überhaupt die Zervixschleimbeobachtung. Genau, dann kann es sein, dass manche Frauen eben nach der Periode direkt in ein unfruchtbares Zeitfenster starten. Es kann aber auch sein, dass viele Frauen direkt am Zyklusanfang schon ein fruchtbares Zeitfenster haben. Auch das ist wieder super individuell. Kommt halt immer drauf an, wann dann letzten Endes der Eisprung stattfinden wird. Und zu Beginn aber ist es, könnte so sein, dass der Zervixschleim einen Pfropf bildet, habe ich schon gesagt, und den Muttermund verschließt. Und dann können die Spermien in dieser Zeit eben nicht von der Vagina in die Gebärmutter gelangen. Und das saure Milieu sorgt dann dafür, dass die Spermien in der Vagina sterben und dementsprechend ist das eben dann die unfruchtbare Zeit und die Spermien haben keine Chance, irgendwie nur in Richtung Eizelle zu gelangen. Und wenn wir jetzt in der fruchtbaren Zeit schauen, also durch den Anstieg des Östrogenspiegels, ja, in der ersten Zyklusphase, wird der Zervixschleim zunehmend flüssiger. Ja, also es wird, der Wasseranteil erhöht sich und dadurch können die Spermien leichter durch den Zervixschleim hindurchkommen und ihn auch nutzen, quasi wie so ein Shuttle in Richtung Gebärmutter. Und wie gesagt, der Zervixschleim ist ja auch die Nahrungsquelle von den Spermien. Und Spermien können tatsächlich bis zu 5 Tagen bei optimalen Bedingungen im Zervixschleim, aber im Körper der Frau eben überleben und dort dann auch auf den Eisprung warten. Und während der hochfruchtbaren Zeit um den Eisprung herum, das ist also meistens so die beste Zervixschleimqualität überhaupt. Das ist das, was man vielleicht auch kennt. Das ist ein sehr hoher Wasseranteil. Manche Frauen empfinden es auch richtig als flüssig und nass dann in ihrem, in der Unterhose, weil der teilweise der Zervixschleim so flüssig ist, dass der wie Wasser aus einem hinausrinnt. Es kann aber auch total glitschig und flutschig sein. Und ja, die Feuchtigkeit des Zervixschleims ist eben wichtig, damit überhaupt die Spermien sich bewegen können und eben ja, somit befruchtungsfähig bleiben. Genau, und dann nach dem Eisprung startet dann eben die unfruchtbare Zeit. Dann kommt nämlich wieder das Hormon Progesteron, was ich ja gerade schon erklärt habe, was für den Temperaturanstieg zuständig ist. Und das bildet dann wieder den Pfropf am Eingang zum Muttermund. Und dann kann man in dieser Phase eben manchmal noch diesen klebrigen, weißlichen Schleim beobachten. Aber auch das ist super individuell, deswegen möchte ich da gar nicht so viel sagen, wie er sein könnte, weil es einfach mega individuell ist und von Frau zu Frau sehr verschieden. Und dann, gegen Ende der zweiten Zyklusphase, kommt es eben zum Absinken des Progesteronlevels und dann kommt es zur Periode. Und manchmal ist es bei manchen Frauen so, dass es kurz vor der Periode, weil es da ein kurzes hormonelles Ungleichgewicht gibt und dann kann das Östrogen noch ein bisschen höher sein wie das Progesteron, dass es nochmal kurz zu wirklich einer sehr qualitativ hochwertigen Zervixschleim kommt und dann zack, aber das Hormon in den Keller geht und das ist dann der Auslöser dafür, dass die Periode wieder einsetzt. Also super spannend. Ich finde es eine mega schöne Möglichkeit, um einfach seinen Zyklus zu beobachten und zu sehen, wo in meinem Zyklus stehe ich denn überhaupt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, euch ein bisschen intensiver mit eurem Zervixschleimmuster zu beschäftigen. Und ja, ein drittes, was auch in der NFP genutzt werden kann, wichtiges Fruchtbarkeitszeichen, kann die Beobachtung des Muttermundes sein. Denn nämlich auch der Muttermund verändert sich durch die unterschiedlichen Hormonkonzentrationen in seiner Beschaffenheit. Genauso wie der Zervixschleim kann der den steigenden Östrogenspiegel während der Eireifungsphase im Zyklus widerspiegeln. Und ja, beim Muttermund ist es jetzt manchmal vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber ich finde auch, das kann man sehr, sehr gut erlernen und mit ein bisschen Geduld sich da relativ schnell reinfuchsen. Und zwar kann man eben durch die Selbstuntersuchung die Veränderungen im Muttermund feststellen. Also direkt nach der Periode ist der Muttermund meistens noch hart und geschlossen. Man kommt auch gut dran mit dem Finger, sodass man ihn relativ leicht ertasten kann. Und je näher der Eisprung rückt, desto weicher wird der Muttermund. Er öffnet sich dann auch leicht. Um den Eisprung ist er natürlich geöffnet, damit eben die Spermien auch hier wieder die Chance haben, überhaupt in die Gebärmutter Richtung Eileiter und Eizelle zu gelangen. Und nach dem Eisprung verschließt er sich dann aber wieder, wird wieder härter, sinkt etwas ab und hat dann eine tiefere Lage, kann man sagen. Und diesen Verlauf kann man eben auch mit ein bisschen Übung sehr gut ertasten und kann so über den Mutterbund eben auch viel über seine fruchtbare und unfruchtbare Tage, über seinen fruchtbaren und unfruchtbaren Tage in seinem Zyklus lernen. Genau, und das ist einfach auch ein mega schönes Tool, was auch in der NFP benutzt wird. Also, und da ist es meistens so, also auf jeden Fall muss man die Basaltemperatur messen in Kombination mit dem Cervixschleim. Das kann man benutzen. Oder man kann auch die Basaltemperaturmessung in Kombination mit der Muttermundbeobachtung nutzen. Also ganz individuell. Alle drei Symptome muss man jetzt nicht beobachten. Das erhöht jetzt auch nicht die Sicherheit, weil die Sicherheit generell von der symptothermalen Methode von NFP schon sehr gut ist in Kombination. Ja, aber wie gesagt, das ist eher so für Frauen, die vielleicht jetzt nicht wirklich viel Cervixschleim haben, sodass sie sich schwer tun bei der Cervixschleimbeobachtung. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, die Muttermundbeobachtung hinzuzuziehen. Oder auch Frauen, die einfach sagen, ja, ich tue mich einfach leichter mit der Abtastung des Muttermundes als statt mit der Cervixschleimbeobachtung. Also das kann super individuell sein. Jetzt haben wir aber noch ein paar mehr Körperzeichen. Diese drei Körperzeichen waren jetzt die Körperzeichen, die natürlich eine sehr, sehr große Bedeutung in der NFP haben, ja, weil man anhand dieser symptothermalen Methode ja sehr, sehr sicher seine fruchtbare und unfruchtbare Zeit im Zyklus bestimmen kann und somit man auch sehr sicher eben verhüten kann, wenn man keinen Kinderwunsch hat oder wenn man einen Kinderwunsch hat, kann man natürlich da sehr gut mit seine fruchtbare Zeit, hochfruchtbare Zeit im Zyklus ermitteln. Genau. Unser Körper sendet uns nämlich noch während dem Zyklus viele weitere Signale, die uns einen Aufschluss über unsere Fruchtbarkeit geben, was ich super, super spannend finde. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Ein weiteres Körperzeichen, vielleicht kommt euch das auch bekannt vor, es gibt nämlich noch das Brustsymptom. Nämlich auch die Brust verändert sich im Laufe des Zykluses. Ja? Manche Frauen, die können das spüren, und manche nicht. Also ich kenne das bei mir auch total, dass ich vor allem gegen Ende des Zykluses tatsächlich das Gefühl habe, dass meine Brust deutlich größer ist wie zu Beginn, also so wie um die Eireifungsphase. Ich habe da auch das Gefühl, sie wird wirklich voller und größer und ist auch deutlich empfindlicher. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, das ist nämlich eher so gegen Ende des Zykluses. Ich will viel mehr auf das Brustsymptom eingehen, was um den Eisprung stattfinden kann. Denn auch das kann es geben, dass Frauen eben um den Eisprung wie so eine Art Stechen und Kribbeln spüren und das einfach beobachten können. Ja? Und das kann eben auch um den Eisprung ein Zeichen von hochfruchtbarer Zeit sein. Dieses Körperzeichen ist jetzt aber nicht besonders zuverlässig, also das ist wirklich nur ein zusätzliches Zeichen, was ein Hinweis sein kann, wo man sich aber jetzt nicht allein darauf verlassen kann, um das irgendwie zu Verhütungszwecken oder so zu nutzen. Ist klar, dafür ist es viel zu unsicher. Dann ein weiteres, auch sehr, sehr cooles Fruchtbarkeitszeichen, wie ich finde, ist der Mittelschmerz. Was bedeutet jetzt der Mittelschmerz? Also das ist ein Schmerz um den Eisprung. Es gibt nämlich so ungefähr 30-40% der Frauen, die um den Eisprung tatsächlich wie so eine Art Schmerz spüren. 17% ungefähr regelmäßig und der Rest nur ab und zu. Und das kann also so ein richtiger Schmerz sein, der im Unterbauch zu spüren ist, den man nicht zuordnen kann. Es kann aber auch so ein plötzliches Stechen sein, das nur kurz da ist. Manchmal kann es aber auch länger anhalten. Manchmal können das die Frauen sogar direkt auf eine Seite, also links oder rechts, lokalisieren. Und in manchmal zieht es auch total in den Rücken oder in den Dammbereich. Also ich kenne das tatsächlich so wie so ein einseitiger Muskelkater in der Leistengegend. Also das ist das, was ich tatsächlich spüre. Aber ich spüre meinen Mittelschmerz auch nicht in jedem Zyklus, sondern ich würde sagen von 12 Zyklen im Jahr vielleicht in 6, also so gut die Hälfte. Und das ist auch super spannend, denn zum Mittelschmerz gibt es noch gar nicht so viele wissenschaftliche Studien. Also man weiß noch gar nicht genau, wo der herkommt. Und der kann sich auch von Frau zu Frau, wie gesagt, ja eben unterschiedlich anfühlen. Und es gibt da so ein paar Theorien. Also manche glauben, dass das Muskel, der Muskel um den Follikel sich stärker zusammenzieht, was dann eben diesen Schmerz auslösen könnte. Eine andere Theorie sagt eben, dass der Eileiter sich ja während des Eisprungs in Richtung Eizelle bewegt, also so ein bisschen ausrichtet, um dann die Eizelle aufzunehmen und dass man das eben spüren könnte. Dann gibt es noch die Theorie, dass der Follikel, ja, wo die Eizelle drin ist, dass dieser Follikel beim Eisprung, der reißt und dann ist der Flüssigkeit noch drin, dass diese Flüssigkeit freigesetzt wird und die wiederum in den Bauchraum gelangt und dadurch so eine leichte Bauchfellreizung auslösen kann. Und die letzte Theorie ist, dass vermutet wird, dass dieser wachsende Eibläschen, dieser wachsende Follikel, dass es da wie so eine Spannung an der Oberfläche gibt, was eben diese Spannung eben diese leichten bis mittelstarken Schmerzen verursachen kann. Also mega faszinierend. Es gibt mehrere Ansätze, aber es ist noch nicht ganz klar, welche Theorie denn dann da am Ende stimmt. Aber es gibt eben Frauen, für die ist der Mittelschmerz ganz normal, der gehört zum Zyklus dazu. Und es gibt auch teilweise Frauen, denen macht der Mittelschmerz größere Probleme wie die Periodenzeit. Also die haben wirklich um den Eisprung größere, stärkere Schmerzen wie sonst im Zyklus. Und das ist für die dann, ja, eine nicht so schöne Zeit. Aber wenn Frauen den Mittelschmerz spüren und wahrnehmen, ist das ein sehr, 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 sehr gutes Zeichen. Vor allem im Kinderwunsch kann das sehr hilfreich sein, weil es natürlich die hochfruchtbare Zeit im Zyklus ganz klar definiert. Und ansonsten ist es natürlich kein Zeichen, um damit irgendwie in irgendeiner Art und Weise sicher verhüten zu können, weil es ja auch mal was anderes sein kann. Genau. Aber es ist ein zusätzliches Fruchtbarkeitszeichen, was in Kombination mit dem Anstieg der Temperaturkurve und dem Zervixschleim eben dann wiederum den Eisprung bestätigen kann. Dann gibt es noch ein ganz spannendes Phänomen, und zwar die Eisprungsblutung. Es kann nämlich sein, dass rund um den Eisprung im Zyklus plötzlich manche Frauen wie so eine Art Zwischenblutung, als Zwischenblutung wird es oft bezeichnet, aber das ist es nicht wirklich, die in ihrem Zervixschleim so rötlich oder auch ein bisschen Blut beobachten. Und das ist dann eine Eisprungsblutung. Und wenn man eben gleichzeitig noch die Temperatur aufzeichnet, dann kann man das eben dann auch wirklich als Eisprungsblutung ausmachen, wenn dann kurz danach die Temperatur angestiegen ist oder man weiß, dass die Temperaturauswertung abgeschlossen ist, dann kann man eben bestätigen, dass es wirklich der Eisprung war und dass es nicht sich irgendwie um sonstige Zwischenblutungen handelt. Und das sind nur ganz wenige Frauen, die das wirklich regelmäßig oder gelegentlich in ihrem Zyklus beobachten können. Und der physiologische Hintergrund ist, dass eben da ganz rasch der Östrogenspiegel nach dem Eisprung absinkt und dann unter so einen Schwellenwert fällt und dadurch ein bisschen Gebärmutterschleimhaut quasi abgeht. Und das ist das, was man eben dann im Zervixschleim beobachten kann. Und auch das ist ein super, super gutes Zeichen für die Frauen, die sowas haben, in Kombination mit der Temperaturkurve, das auch als Eisprungsblutung identifizieren können, weil es natürlich die hochfruchtbare Zeit im Zyklus ist und für den Kinderwunsch perfekt geeignet ist. Also auch wieder kein Fruchtbarkeitszeichen, um sicher damit zu verhüten, aber für den Kinderwunsch kann es sehr hilfreich sein bei Frauen, die das eben beobachten. Hatte ich jetzt persönlich noch nie. Kenne auch nur ganz wenige Frauen aus meinen Beratungen, glaube ich, hatte ich bisher mal eine, die das tatsächlich immer wieder in ihren Zyklen beobachtet hat. Und der ist es vorher auch nie aufgefallen, sondern erst als sie dann angefangen hat mit NFP und der Zyklusbeobachtung, hat sie das eben dann wirklich auch zuordnen können und wahrnehmen können. Ja, ein weiteres besonderes Fruchtbarkeitszeichen ist natürlich auch unsere Libido, die sich natürlich dann auch rund um den Eisprung deutlich verändert. Man hat natürlich mehr Lust auf Sex. Denn je näher der Eisprung rückt, desto größer wird die Lust. Manche beschreiben sogar, dass die Libido nach dem Eisprung total krass wieder abfällt. Ähnlich wie auch beispielsweise der Zervixschleim, die Qualität, die dann auch nach dem Eisprung abfällt. Und viele merken eben diesen Libidoanstieg eben in Richtung Eisprung. Und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ob man das wirklich wahrnimmt. Es kommt natürlich auch viel auf unsere äußere Faktoren drauf an, wie unser Wohlbefinden allgemein gerade ist, wie viel Stress wir haben, wie es in unserer Partnerschaft läuft und so weiter. Natürlich sind es auch Faktoren, die einen Einfluss auf unsere Libido haben. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das alles in Butter, in reinster Butter ist und so weit läuft, dann kann man schon deutlichen Unterschied merken im natürlichen Zyklus, dass einfach die Libido sich verändert. Ist ja auch irgendwie sinnvoll von der Natur so eingerichtet. Und ja, und das strahlt man natürlich auch aus. Also es ist so, gerade bei der Libido, dass nicht nur man selber das merkt, dass man mehr Lust hat, sondern man wirkt auch auf das Umfeld tatsächlich anziehender, vor allem auch auf das männliche Geschlecht. Man hat deutlich mehr Ausstrahlung in der Zeit und versprüht es einfach aus. Ich habe da mal so eine Studie in einem Buch gelesen, das fand ich eigentlich total witzig. Da hat man so einen Test gemacht mit Stripperinnen in einem Nachtclub. Und zwar hat man anhand ihres Trinkgelds geschaut, wie ihre Ausstrahlung war. Und da hat man eben eine Gruppe von Frauen genommen, die um ihre Periode waren. Dann hatte man eine Gruppe von Frauen genommen, die kurz nach der Periode standen. Und dann gab es eine Gruppe von Frauen, die eben rund um ihren Eisprung waren. Und die haben halt alle getanzt an unterschiedlichen Tagen. Und es war immer so, dass die Frauen, die um den Eisprung waren, also total gute Ausstrahlung auch auf das männliche Geschlecht hatten, eben weil sie rund um den Eisprung waren und einfach da auch die Libido verspürt haben und dementsprechend auch wahrscheinlich besser getanzt haben, deutlich mehr Trinkgeld immer bekommen haben, wie die Frauen, die eben zu anderen Zeitpunkten in ihrem Zyklus standen. Also eine ganz witzige, aber dennoch kuriose, ja, Studie, fand ich aber ganz witzig. Also da hat man einfach gesehen, dass Frauen das definitiv ausstrahlen, wenn sie um den Eisprung sind und einfach eine höhere Libido haben, dass sie das auch nach außen tragen und das männliche Geschlecht das dann auch viel, viel anziehender findet. Genau. Ja, und neben den physischen Zeichen, die es eben gibt in unserem Zyklus, gibt es auch ein paar emotionale Komponenten von unserer Fruchtbarkeit. Und zwar ist es so, dass der Eisprung für viele Frauen natürlich auch den Höhepunkt markiert. Also wir haben am meisten Energie, wir haben am meisten Kraft, wir sind super kreativ. Liegt natürlich an den Östrogenen und auch an dem Testosteron, was sich zu der Zeit auf einem maximalen Niveau befindet. Und dadurch fühlen sich die meisten Frauen eben total energiegeladen und eben auch super attraktiv. Das ist ja wiederum das, was wir auch ausstrahlen. Denn emotional und körperlich ist die Eisprungsphase und dann eben auch der Eisprung, ja, die Eisprungsphase, die Zeit, in der es uns mega, mega gut geht und wir uns einfach auch pudelwohl in unserem Körper fühlen und das eben dann auch nach außen tragen. Und gerade so das Thema Emotionen um den Eisprung. Ich glaube, viele kennen das, dass gerade auch in der Zeit uns so, so wenig erschüttern kann, weil wir einfach total standhaft sind. Und auch irgendwie bin ich in dieser Zeit immer so sehr in Frieden mit mir und Ruhe in mir. Und egal, was irgendwie für Informationen von außen kommen oder wie viel Stress ich um mich rum habe, es läuft irgendwie alles so easy peasy. Und ich liebe meine Eisprungsphase total. Und das finde ich auch mega, mega schön. Genau. Ja, das waren jetzt so mal im Grunde die paar Punkte, also die paar Beobachtungen, die man so in der Frucht, ja, ein paar Beobachtungen in unserer fruchtbaren Zeit. Und ich finde es total spannend, wie eben, wenn man sich drauf einlässt und mal anfängt, seine Fruchtbarkeitszeichen zu beobachten, wie man ultra viel einfach über seinen Körper lernen kann und der Körper eigentlich uns total viel über unseren aktuellen Zustand verrät. Und es macht auf jeden Fall Sinn und ich bin ja auch ein großer Fan davon, die Signale, die uns unser Körper einfach schickt, auch mal zu dokumentieren, um einfach den eigenen Zyklus, den eigenen Körper, die Fruchtbarkeit viel, viel besser zu verstehen. Und dann eben auch zu schauen, wie kann ich das für mich nutzen, das Wissen, was ich daraus ziehen kann, ja. Und ja, ich motiviere auch immer sehr die Mädels in unseren Workshops, die ja auch schon in der Pubertät bereits den Zervixschleim bei sich wahrnehmen. Und da kam heute, warum, das war auch eigentlich der Anlass für diese Podcast-Folge, nämlich von einem Mädchen total clever die Frage, wie man denn jetzt auch herausfindet, wann der Eisprung im Zyklus stattfindet, wenn man irgendwann einen Kinderwunsch hat, weil es ja gar nicht, wenn die Eizelle nur 12 bis 18 Stunden lebt, ist es ja gar nicht so easy. Und dann nutzen wir natürlich auch das Tool des Zervixschleims und erklären den Mädchen, wie der Zervixschleim sich tatsächlich im Zyklus verändern kann. Und das fand sie auch ultra spannend und hat gesagt, ja, sie hat es bei sich selber schon wahrgenommen, dass der sich einfach verändert, dass es weißlich sein kann und um den Eisprung eigentlich viel, viel flüssiger wird. Und das finde ich einfach total spannend und voll schön, wenn schon junge Mädchen dieses Bewusstsein haben, dass einfach wir die Fruchtbarkeit mit beobachten können und eigentlich immer so die Eireifungsphase mit beobachten können in unserem Zyklus und auch herausfinden können mit der Basaltemperatur, ob ein Eisprung stattgefunden hat. Und deswegen, ihr hört es, ich bin ein großer Fan und finde, dass jede Frau, jedes junge Mädchen schon lernen sollte, wie sie ihren Körper besser verstehen kann und wie sie einfach auch lernen kann, ihren Körper zu lesen. Anhand der wundervollen Fruchtbarkeitszeichen, die uns unser Körper immer, immer wieder schickt. Genau. Ja, an dieser Stelle, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ein bisschen Lust drauf machen, vielleicht auch euren Körper ein bisschen mehr zu beobachten und vielleicht das Ganze auch mal aufzuschreiben oder zu dokumentieren, ein bisschen mehr in euch reinzuspüren und die Körperwahrnehmung auch ein bisschen zu schulen. Und ja, wir sind oft so abgeschnitten so von unserer Körperwahrnehmung und ich finde gerade so der Zyklus oder gerade so diese Fruchtbarkeitszeichen können so ein schönes Tool sein, um uns wieder mehr in Verbindung mit uns und unserem Körper zu bringen. Genau. An dieser Stelle habt es fein, lasst es euch gut gehen und viel Spaß beim Entdecken und Verstehen und Beobachten der eigenen Fruchtbarkeitszeichen. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren. Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich inspirieren, dann schreib uns gerne über Instagram. Und damit der Podcast weiter wachsen und möglichst viele Frauen erreichen kann, freuen wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung. Und wenn du keine weitere Folge verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald. Tschüss.